Es, nicht lachen. Es wird sich doch heute gegruselt und zwar zum 9. Mal schon. Nachdem der Horroraspekt in der letzten Folge so ein bisschen außen vor geblieben ist, versprechen heute einen Meilenstein in der Found-Footage-Geschichte und einer der großen Hype-Filme, würde ich fast sagen, der letzten 10 Jahre endlich wieder ein bisschen Horrorstimmung hier zu verbreiten.
Ja.
Und ich freue mich wieder sehr, mit dir hier zu sitzen und über die letzten Horrorfilme zu reden, die wir gesehen haben, lieber Marco. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, Fabian. Es freut mich auch. Wenngleich ich sagen muss, ich wollte eigentlich mehr geguckt haben, als ich tatsächlich geguckt habe. Aber das passiert, glaube ich, manchmal irgendwie so einfach.
Es
Ja,
passiert. Es ist aber auch nicht
es
schlimm.
passiert. Nee.
Gefühlt werden auch die Intervalle immer kürzer, die wir zwischen unseren Grusenfolgen machen.
Ja, das stimmt.
Weil ich aber auch einfach immer mehr angucke. Also irgendwie
Ja.
bin ich, ne, also nicht mehr der Schisser, der ich noch vor 4 Jahren war. Du hast mich quasi zu einem neuen Menschen gemacht.
Das freut mich sehr.
Ne?
Das
Ob
freut mich
das
sehr.
gut oder
Und
schlecht ist, stelle ich mal in den Raum. Das müsst ihr
ja,
entscheiden.
das weiß man noch nicht so ganz genau. Und man muss ja mal überlegen, also so diese großen Reihen gibt es ja sogar rein theoretisch noch. Ja, also klar, ich meine, wir haben Underworld besprochen, wir haben Resident Evil besprochen, also Meilensteine der Horrorfilme, ne, Ecken. Nein, aber es gibt ja noch, also wenn man mal so weiterspinnt, was da ja noch Großes gibt, so ist halt Freddy Krueger, es ist Halloween, es ist Jason, also Freitag der 13., es ist Chucky, Saw. Keine Ahnung, was da noch alles gibt. Evil Dead hatten wir, glaube ich, schon mal überlegt, ne? Und auch noch so gibt es ja auch noch, ne? Wir haben heute auf jeden Fall ja, hast du ja schon gesagt, einen großen Hype-Film, aber es gibt ja noch andere große Hype-Filme, so Cabin in the Woods. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen?
Den habe ich gesehen schon,
Ach, den
ja.
hast du schon mal
Den
gesehen, ne?
mochte
Also
ich
das
auch
ist ja,
ganz gern.
ne, der ja auch irgendwie auf eine Metaebene geht, so. Und ja, da sind schon ganz gute Sachen noch, die man durchaus mal gucken kann und mal besprechen kann, ne? Exorzist, weiß ich nicht, schon mal gesehen. Das Omen, auch gerade so richtig klassisch mal gedacht oder so.
Also Exorzist, da habe ich irgendwie noch so ein bisschen Respekt vor.
Okay.
Irgendwie weiß ich nicht, ob ich mir den angucken will. Ich meine, ja, es ist ja so ein bisschen auch, es dokumentiert ja auch so deinen Beruf und klar, dass das wirklich ein wichtiger Lehrfilm vermutlich
Ja,
auch war.
ja.
War ja Pflichtfilm wahrscheinlich damals in der Dämonologenschule, gehe ich mal von aus, in der Ausbildung. Aber
Ja, ich
ich.
hatte auch einen Lehrgang unter anderem bei ihm direkt.
Ja. Ich weiß nicht. Also da sehe ich mich dann eher bei sowas wie Das Omen. Wobei das Problem ist ja auch, ja, sämtliche große Franchises, da ist ja auch immer so richtig viel Scheiße dabei.
Ja.
Also egal, ob es jetzt ein Freddy, ein Jason, ein Hellraiser oder ein Michael Myers ist. Nee, Michael Myers ist der aus Halloween. Mike Myers ist Austin Powers.
Ja.
Dadurch, dass es halt von jedem gefühlt 24 Teile gibt, hast du halt auch mindestens 20 Teile in Zweifel, die scheiße sind. Und das schreckt mich bei diesen ganz großen Franchises immer so ab. Also das Einzige, was ich mit hier Nightmare on Elm Street jemals gesehen habe, ist Freddy vs. Jason, viel zu jung. Und den fand ich damals richtig schlimm. Ich fand den sehr witzig, aber auch richtig schlimm. Also da habe ich, weiß ich noch, habe ich beim Cousin übernachtet, da habe ich mir richtig eingeschissen. Da musste ich auch abgeholt
Ja,
werden.
okay.
Und das ist auch so ein bisschen traurig, weil ich glaube, so jung war ich da gar nicht mehr. Freddy versus Jay. 2003, da war ich 11. Nee, das ist vollkommen okay, das ist zu früh. Aber ich weiß noch, dass ich es witzig fand. Da gibt es so eine Szene, wo er so ein Typ in so einem Bett, also wo Jason so einen Typ in einem Bett
Ja.
umbringt und das Bett dann zusammenklappt. Das fand ich damals schon sehr lustig. Weiß nicht, was das über einen 11-Jährigen aussagt, aber hey. Und also von beiden Reihen war das das Einzige, was ich gesehen habe. Also sonst kein Freitag der 13., kein Nightmare on Elm Street. Halloween
Okay.
habe ich ja dann doch den ersten gesehen. Und die neue Trilogie war das, glaube ich, oder?
Ja, sind drei Filme.
Ja, aber auch da dieses, was es alles dazwischen drin gab mit Halloween Age 20, ist zwar richtig stark besetzt, ja. Zumindest in einer Rolle mit Josh
In
Hartnett,
ein, ja, genau.
aber
Seine
ansonsten
erste Rolle, glaube ich, sogar war das, ne? Seine erste
tatsächlich.
große Filmrolle.
dann muss man den ja vielleicht eigentlich doch nochmal angucken. Ja, aber das ist, da sage ich dann lieber sowas wie Evil Dead. Weil, was sind das, 4 Teile? Wobei, da kam doch jetzt auch letztes Jahr so ein neuer Teil raus, oder?
Ja, Evil Dead Rise. Mhm. Und na, es gibt 3 Originalfilme, meine ich. Dann Evil Dead, das Remake und Evil Dead Rise, genau. Genau. Ja, oder so Carrie halt, ne? Also ist ja auch so
ein großer
Skandalfilm.
Und generell so ein bisschen King-Filme auch. Da bin ich auch relativ. Aha. Ja, wobei Misery habe ich gesehen, das ist auch noch nicht so lang her.
Mist.
Klar, den habe ich. Ist das der mit dem grandiosen Ende?
Also ich glaube, es gibt ja 2 Nebelfilme, glaube ich, ne?
Ja, es gibt noch The Fog, oder?
Ach ja.
Aber ich weiß nicht, welcher. Ich weiß nur, dass Stephen King gesagt hat, in der Adaption von seinem Buch fand er das Ende besser als das, was er geschrieben hat. Dann am Schluss die.
Ja, das ist, glaube ich, so Mist. Hm?
Gut, Shining gesehen. Es aber auch nur die neuen, die alten auch nicht. Also, Friedhof der Kuscheltiere nichts gesehen.
Mhm. Da gibt es ja auch neue Filme, glaube ich, ne?
Mhm. Wobei ich mir das auch schwierig vorstelle. Also,
oh, das habe ich auch viel zu früh gesehen, Friedhof der Kuscheltiere.
Ja? Ist das. Hat man da. Also.
Ich habe nicht mehr viel davon im Kopf. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Weil in meiner Vorstellung ist dann halt so eine tote Katze. Die einen erschrickt.
Ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Ach, stimmt. Ja. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe mal. Film. Ist das der aus dem. Von 1981? Oh ja. Ich habe mal mit einer Freundin damals mal. Ist der das? Egal. Ich habe mal auf Madhouse geguckt. Auch viel zu jung. Wie gesagt, meine Eltern hatten ja mal eine Videothek. Und dann haben wir ganz viele Filme behalten und auch ganz viele komische Horrorfilme, die ich dann einfach geguckt habe. Und da gab es einen Madhouse-Film. Aber ich weiß nicht, welcher das war. Der war auch nicht cool. Da wurde ziemlich viel rumgebumst, glaube ich.
Oh ja. Ach, deshalb hast du den mit einer Freundin geguckt.
Ich wusste das gar nicht.
Ja.
Oder ist das dieser hier Madhouse Party des Schreckens? Könnte sein, ich weiß es nicht.
Ja, das hört sich doch schon richtig gut an. Es gibt auch Madhouse, der Wahnsinn beginnt. Und. Nee, hä?
Nee, das ist zu. Oder? Nee, 2004?
Es gibt auch Madhouse, das Schreckenshaus des Dr. Death.
Ich weiß nicht, ich weiß nur noch Madhouse irgendwie, aber ich könnte diese. Ach so, Schreckenshaus des Dr. Death. Ah, das könnte das auch sein. Ah, egal, viel zu lange her. Ich weiß immer nur noch Madhouse. Ich sehe die Freundin irgendwie jetzt am Wochenende. Ich frage sie mal, ob sie noch Erinnerungen daran hat.
Und ob sie gute sind.
Bestimmt, nur gute mit mir, immer.
Also der Film war scheiße, aber du.
Wir haben gelernt für die Hausaufgaben.
Ja.
Wie man das so macht, halt.
Klassische Madhouse-Hausaufgaben.
Party des Schreckens. Ja, eben gerade beim Googlen, Amityville Horror ist auch noch so ein Film, den man durchaus mal besprechen kann, zum Beispiel. Den fand ich, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Aber da sind wir heute nicht, Fabian.
Nee.
Du warst im Kino, ne?
Ich war im Kino.
Zwei Horrorfilme gesehen, die im Kino laufen.
Ja, das eine ist so ein bisschen. Der läuft, glaube ich, nicht mehr im Kino. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Also vielleicht vereinzelt noch, aber einer ist quasi ganz frisch aus der Filmpresse. Filme werden gepresst, das wissen die wenigsten. Und ein ganz aktueller ist Abigail, der jetzt letzten Donnerstag angelaufen ist. Und natürlich habe ich es mir da nicht nehmen lassen, bin direkt reingerannt, weil ich da vor 2-3 Wochen mal einen Trailer gesehen habe und ich den irgendwie überraschend unterhaltsam und unscheiße fand. Eigentlich war alles, also beziehungsweise vieles, was in diesem Trailer zu sehen war, richtiger Kitsch. Aber ich hatte da Bock drauf, weil der Trailer hat mich so ein bisschen erinnert an Ready or Not. Und das macht auch Sinn, weil sowohl Ready or Not als auch Abigail sind von Mayet Bettinelli Olpin, das ist der eine Mensch, und Tyler Gillett. Die beiden haben Ready or Not, Scream und also Scream 5, der nur Scream heißt, und Scream 6 inszeniert. Und ja, dann dachte ich mir, dann gucke ich mir den doch dann an. Zu sehen sind Alicia Weir als Abigail, Dan Stevens, mit dem ich zurzeit irgendwie auch gefühlt sehr viele Filme gesehen habe. Alles, was ich gucke, ist auf einmal Dan Stevens. Hier zuletzt ja auch in Kong vs. Godzilla und irgendwie ist er gerade so ein bisschen omnipräsent. Dann Melissa Barrera, die ja mit ihr Bettinelli Olpin und Gillette die beiden neuen Screams gemacht hat. Giancarlo Esposito, wir kennen ihn alle als Gustavo Fring. Kevin Durant, den werden vielleicht viele Leute noch aus Lost kennen. Ich dachte, als ich den Namen gelesen habe, das wäre ein Basketballspieler.
Ja, da gibt es aber auch, es gibt einen Basketballspieler, der heißt ja nicht dann ähnlich sogar so.
Oder? Also da bin ich jetzt nicht, das finde ich gut, dass du das auch sagst. Ich meine, wir zwei führende Basketball-Experten, da gibt es bestimmt einen.
Doch, Kevin Durant, aber warte mal, der wird mit T hinten geschrieben.
Ah, ja, das ist der einzige Unterschied. Sonst ist das wahrscheinlich genau die gleiche Person.
Ja.
Gehe ich stark davon aus, ohne das jetzt gegenzuchecken.
Er spielt aktuell auch noch bei den Phoenix Suns.
Die gibt's wirklich?
Ich bin hier auf Wikipedia.
Das ist nur, also auch ganz obskures Trivia. Es gibt eine Ultragruppierung vom KSC, die auch Phoenix Suns heißen. So. Aber wahrscheinlich nicht bei denen, sondern bei irgendeinem NBA-Team. Und Catherine Newton spielt mit als Sammy. Ja, und es geht darum, dass Abigail eine 12-jährige Ballerina ist. Und die wird von einer Gruppe Krimineller entführt. Deren Kopf ist quasi Giancarlo Esposito. Wollen Lösegeld von ihrem reichen Vater erpressen. Und am Versteck angekommen, merken die Verbrecher, die sich alle untereinander nicht kennen, sondern alle so ein bisschen zusammengewürfelt sind und alle so eine eigene Spezialität haben. Der eine ist halt, Catherine Newton ist die Hackerin, Kevin Durant ist halt der Muscle-Typ. Melissa Barrera ist wie nennt man das, wenn man Wunden versorgt? Ärztin oder
Heilerin.
Medic, sie ist Medic. So. Und Dan Stevens ist cool. Das ist seine Superkraft in dieser Runde. Auf jeden Fall merken sie dann, huch, da ist aber irgendwas komisch bei dieser Abigail. Denn, und das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil das ist die Prämisse des Films, Abigail ist eine Vampirin. Eine Vampirballerina. Die gar nicht mal so hilflos ist, wie sie scheint. Und jetzt den Spieß so ein bisschen umdreht und sagt, ja, nee, jetzt hier komme ich. Ich finde, dem Film merkst du das sehr schnell an, wenn man Ready or Not und die Scream-Filme gesehen hat, dass die von den beiden Menschen. Ich hätte gucken sollen, ich weiß nicht, ob Mayet Bettinelli Olpin.
Vielleicht sind es auch fünf Menschen.
Ich habe das einfach falsch aufgeschrieben. Heißt einfach Matt. Das macht viel mehr Sinn als Mayet. Ich dachte mir auch schon, was ist denn das für ein dummer Typfehler? Matt. Okay, ja, gut. Der sieht ein bisschen aus auf seinem Wikipedia-Bild, wie hier, es ist super, wenn ich so einen Vergleich bringe, wenn mir der Name nicht einfällt. Wie heißt denn der Fußballer, der gepokert hat und Geld
Max
verloren
Kruse.
Hat?
Max Kruse.
Max, der sieht ein bisschen aus wie Max Kruse auf seinem Wikipedia-Bild. Okay. Das nur als Fun-Fact. Auf jeden Fall merkt man, dass die beiden Herren Bettinelli Olpin und Gillette diesen Film gemacht haben. Weil so dieses Katz-und-Maus-Spiel trifft so ein bisschen auf Ready or Not zu. Und ganz viel von diesem Meta-Humor trifft halt auf die Scream-Reihe zu. Und dann halt doch Vampire mit im Mix. Der Film hat mir echt Spaß gemacht. Der ist extrem saftig. Das heißt, der wird auch dich abholen. Es fließt literweise Blut. Es wird auch viel explodiert in diesem Film. Also Menschen explodieren gerne in diesem Film.
Ja, sowas mag ich gerne.
Weil hier ist zum Beispiel so, wenn die Vampire Sonne abkriegen, dann ist das nicht so, es brennt und es funkelt auch niemand, sondern dann explodiert es halt direkt. Und deshalb ist es sehr, sehr blutig. Und das Ganze geht halt schon deutlich mehr in eine Slasher-Richtung als jetzt in so eine klassische Horror. Also du hast ja jetzt klar so mal ein, zwei Szenen, die so ein bisschen Suspense aufbauen wollen.
Mhm.
Aber das ist kein Elevated Horror, der irgendwie über die Stimmung kommt, sondern da wird's geschnetzelt und gemetzelt, wie man Lust und Laune hat. Ich glaube, so ein bisschen ist das der Film, der Megan gern gewesen wäre. Megan habe ich ja tatsächlich gar nicht leiden können. Also das,
ja.
Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich nicht drauf vorbereitet war, was für ein Film das ist. Und dass ich davon ausgegangen bin, dass der Film sich halt bierernst nimmt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Megan noch mal angucke, wird mir der deutlich besser gefallen, weil ich weiß, dass es eben auch so totaler Blödsinn ist mit dieser komischen Kinderpuppe, die da rumläuft.
Mhm.
Und so wie Megan da halt ab und zu rumläuft, ist halt auch hier, ne, also wenn die das Vampirmädchen zwischendrin einfach so Ballett macht, weil sie sagt, ja, warum nicht, dann ist das, dann passt das irgendwie. Aber da war ich besser drauf vorbereitet, weil eben, ja, Scream, Ready or Not, die beide auch nicht unlustig sind, habe ich mir das schon so ein bisschen erwartet und denken können. Alicia Weir, die hier die Vampirin spielt, die Abigail, macht das echt gut für so eine Kinderrolle. Ich finde, das kann nämlich auch sehr schnell abdriften ins mega kitschige und oh Gott, nee, komm, lass es. Aber auch diese ganzen Dialoge, die gehen schon. Das funktioniert schon. Also das ist jetzt nicht so, wenn das Kind da anfängt zu schreien oder seine Monologe, dass man sich denkt, oh ja, okay, nee, wirkt alles sehr dick aufgetragen, ist es überhaupt nicht. Und auch in der Synchro, das hat mich dann noch mehr gewundert, weil auch da ist es ja dann gerade gerne bei der deutschen Synchro so, dass man dann noch mal dicker aufträgt, auch hier überhaupt nicht. Die Rollen, die sind alle, die machen alle Spaß, die sind alle gut gespielt. Dan Stevens, Kevin Durant, Catherine Newton mag ich eh sehr gern. Auch Melissa Barrera hat mich da überzeugt. Wir haben ja schon in den Scream-Filmen nicht so die lobendsten Worte für sie gefunden.
Ja.
Was aber auch, wenn man ehrlich ist, viel an der Rolle liegt.
Ja.
Gerade wo dann angefangen wurde, hier so übernatürliche Komponenten mit einzubauen in Scream. Ja. Und das ist halt zu 90% ihr Charakter und das beißt sich dann halt schon irgendwie. Und hier fand ich halt wirklich, war ich vollkommen d'accord mit. Klar ist da dann auch so ein bisschen, ja, sie ist ja gar nicht so böse und so kriminell. Sie entführt Kinder nur, um ihren Sohn zu helfen. Also ist sie ja gar nicht so schlimm. Sie braucht halt Geld für ihren Sohn und da muss man halt Kinder entführen. Mein Gott, stell dich nicht so an. Ja, das ist halt, ne? Aber okay, ich habe von dem Film nicht erwartet, dass er mich richtig von den Socken haut und mein Lieblingsfilm wird. Das ist auch nicht geworden. Aber der ist irgendwie im Kopf geblieben, der ist unterhaltsam. Ich glaube, das ist so ein ganz cooler Date-Film, kann ich mir vorstellen. Also Freitagabends wird es da wahrscheinlich richtig voll sein bei so einem Film. Und auch so, also der macht schon Spaß. Da kann man mitarbeiten, würde ich mal behaupten. Also zumindest ist es einer der besten Vampirfilme, die wir in dieser Reihe besprochen haben. Was auch nicht schwer ist, ich glaube, weil die anderen Vampirfilme sind einfach nur die Underworld-Filme. Hey.
Dings haben wir noch besprochen, ne? Let Me In.
Ja, aber das war ein Film im Fokus, glaube ich. Will ich behaupten. Ach so.
Ja, doch. Ja, war ein Film im Fokus.
Das zählt darunter. Und ist ja auch ein ganz anderer Ansatz.
Okay. Ja. Erstmal muss ich sagen, ich finde den Titel des Films total gut. Abigail. Ohne zu wissen, dass es da um Vampire geht, hatte ich tatsächlich irgendwie eine Assoziation da drin.
Okay.
Aus welchen Gründen auch immer. Ich mag die beiden Regisseure ganz gerne. So, also alles, was ich so gesehen habe, ja, Scream 6 jetzt mal vielleicht so ein bisschen ausgenommen, den fand ich zu Teilen halt gut. Da haben wir aber in einer anderen Folge ja ausführlich mal drüber gesprochen. Mhm. Aber sie haben halt immer so Ansätze, wo ich sage, das ist schon richtig gut irgendwie, ne? Und das interessiert mich auch sehr an diesem Film. Ja, Melissa Barrera, ich bin nicht der größte Fan von ihr, aber wenn du sagst so, ja, steht ihr vielleicht besser so diese Rolle? Ich habe ja geguckt, diesen Bed Rest heißt der, ne? Mhm. Genau. Wo sie ja so eine Schwangere halt ans Bett gefesselt ist sozusagen. Also sie hat halt Bettruhe verschrieben gekriegt, deswegen dieser Film irgendwie so heißt. Ist doch Bettruhe, ne? Bed Rest ist doch Bettruhe sozusagen, ne? Ja. Ja, auch da, also ich werde mit ihr auch irgendwie einfach nicht warm. So, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe keine Ahnung. Bad Rest muss ich sagen, also um da mal kurz, ich weiß nicht, ob wir den mal irgendwie großartig vorgestellt haben oder ob ich schon mal was dazu gesagt habe. Der hätte einfach 5 Minuten vorher enden müssen, dann wäre der tatsächlich ein relativ kompetenter Film für mich gewesen. So, der hat die letzten 5 Minuten, also der hat eigentlich ein Ende und dann kommt noch mal was, ah, nee, schade, hast du dir ein bisschen versaut, so das Ende. Und so insgesamt hat er eigentlich ganz gut funktioniert, so Bad Rest, aber gut. Was ich bei Melissa Barrera jetzt so halt auch, weil sie halt Scream gemacht hat, Bad Rest gemacht hat, jetzt Abigail gemacht hat und was ich auch bei Catherine Newton so ein bisschen sehe, die sind gerade sehr verhaftet in diesem Horrorgenre. Hm? Also so richtig doll. Und ich weiß nicht, gut, Catherine Newton hat jetzt auch hier und da mal, ne, ein paar Sachen gemacht, so wie dieses, was war das, Ant-Man 3, ne? Mhm. Zum ja. Beispiel. Sie hatte ja auch diese eine Netflix-Serie mal, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Die fand ich gar nicht so schlecht, die habe ich sogar ganz gerne geguckt, die wurde dann aber nach einer Staffel abgesetzt. Egal. Ich glaube aber, dass die halt aufpassen müssen, dass sie nicht zu sehr da drin rum, also da drin bleiben in diesen Horrorgenre einfach. Also, dass sie da auch mal wieder mal was, hört sich auch immer blöd an, was Anspruchsvolleres. Also, ich will ja Horror gar nicht abwerten damit so, ne? Aber halt mal auch andere Genres mal wieder für sich entdecken. So.
Aber muss das sein? Also, weil ich denke.
Nö, sein muss das nicht.
Also, ich behaupte jetzt mal, dass Catherine Newton, die übrigens, wie ich gerade gesehen habe, Catherine Love Newton heißt.
Oh, ist das ein toller zweiter Name. Ich würde auch gerne Love heißen.
Wirklich? Würdest du gerne Love heißen?
Lieber als mein richtiger Zweitname.
Jetzt machst du mich neugierig.
Johannes.
Ja, aber Johannes.
Ja, der Täufer, der halt im Prinzip die Dämonen austreibt.
Also, ja, klar, muss ja, ne?
Ja, aber Marco Love wäre halt, hätte was auf jeden Fall.
Also,
aber gut.
Ja, aber das hört sich doch direkt nach Pornodarsteller an.
Ja, oder nach einem
brasilianischen Fußballspieler. Der mal bei ZSKA Moskau gespielt hat. Wagner Love, Sachen gibt's. Was wollte ich jetzt sagen? Also ja, ich glaube, Catherine Newton, bei der sehe ich auch schon Potenzial für andere Sachen. Aber ja. Melissa Barrera, ich will da jetzt nicht irgendwie irgendjemand zu nahe treten, aber vielleicht reicht es dann auch halt nicht
für das mir. Kann natürlich auch
und durchaus also ist, sein. Ich sag mal, Scream Queen ist ja vollkommen in Ordnung. Also das war ja früher auch, eine Neve Campbell hat ja auch nie was anderes gemacht. Also hat bestimmt andere Sachen gemacht, aber ich kenne sie halt nur daraus.
Mhm.
Aus Scream und eine Jamie Lee Curtis jetzt als Scream Queen zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen. Ja, aber also ich finde, das ist jetzt nicht schlimm, wenn es irgendwie passt. Ne? Also wenn ich, weil für mich ist dann ja auch immer so ein Ding, wenn ich die sehe, weiß ich, ja, okay, ist ein Horrorfilm. Und dann ja, ist das auch okay.
Mhm. Nein, schlimm ist das nicht. Es ist ja wirklich auch die Frage, was sie wollen und so. Ob sie da noch mal irgendwie Ambitionen haben, auch mal links und nach rechts zu gucken so und mal andere Sachen für sich zu entdecken. Aber klar, ich finde halt eine Catherine Newton gerade, die funktioniert tatsächlich auch meistens gut in so Horrorfilmen halt einfach, ne? Also ähnlich ist es ja auch, ich glaube, bei Samara Weaving hatten wir es ja auch schon mal, glaube ich, so angesprochen gehabt, ne? Dass da halt ja auch, also die wird ja halt auch viel so in so wirklich harten Genrefilmen oder Horrorfilmen irgendwie gecastet, so. Wobei ich sagen muss, da sehe ich halt aber auch, dass die noch mal was anderes machen kann, ähnlich wie bei jetzt Catherine Newton. Aber ja, Melissa Barrera, da reicht es dann vielleicht nicht so. Und Dan Stevens hat, glaube ich, einfach Bock, irgendwas zu machen. Dem ist das egal. Den hatte ich ja letztens auch mal in irgendeinem Film gesehen. Wie heißt der denn? Da waren die auch.
Die Schöne und das Biest.
Nee, warte mal. Nee. Das ist auch so ein Horror, das ist so ein Home-Invasion-Film.
Der Gast.
Nee, der ist gut, der Gast. Also der ist wirklich gut, der Gast. Tod im Strandhaus. The Rental.
Das hört sich an wie so ein Krimi-Dinner.
Ja, der lief hier auch im ZDF und ich wusste aber, dass das der Film ist und habe den dann aufgenommen und mir dann angeguckt.
Ach so, das ist hier der Dave Franco-Film, stimmt. Ja, den genau. Habe ich tatsächlich auf der Liste.
Genau, und der fängt halt an wie so ein Home-Invasion-Film und endet halt wie ein harter Slasher. So habe ich das, glaube ich, noch im Kopf. Der war wirklich so also war ein harter Cut drin und dann ging das in so eine komplett andere Richtung. Und ich fand den eigentlich ganz solide, so. Also ich fand den eigentlich ganz gut. Na, also Dan Stevens, Alison Brie spielen da mit. Dave Franco macht Regie, also gibt Schlimmeres auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ne? Ja, aber das. Ja, Dan Stevens macht auch viel, ja. Und ja, gut, und Giancarlo Esposito. Ja.
Aber
Spielt
der
er
ist
denn
halt
auch wieder
auch,
die Rolle so wie.
ja,
Ja,
wollte ich halt gerade sagen, der ist halt die letzten, also wann ist Breaking Bad? 2008?
ja.
Die letzten 16 Jahre immer das Gleiche. Ich war ja neulich richtig geschockt, als ich im Kino hier Night on Earth gesehen habe von Jim Jarmusch. Dieser
Ja.
Episodenfilm. Und der auch eine Episode in New York City spielt und dann so ein Typ halt zum Deutschen ins Taxi steigt und ich dann im Abspann gesehen habe, dass das Giancarlo Esposito war. Und das ist klar,
Ach
der
so.
Film ist ein paar Tage alt und das ist halt so kennt man ihn heute halt gar nicht. Und hab den auch nie erkannt, wenn er da vielleicht stoisch drin gesessen wäre und irgendjemand gedroht hätte, ihm die Kehle mit dem Teppichbodenmesser durchzuschneiden, hätte ich vielleicht auch erkannt, ach, das ist der junge Giancarlo Esposito. So aber nicht. Und ich finde, in den letzten Jahren ist es halt. Ja, also er ist Typecast. Egal, ob das jetzt hier bei hier, ne, wie hieß es? The Boys, hat er ja im Endeffekt die gleiche Rolle gespielt, The Mandalorian, also ja. Und
Ja, und
hier
dieser
fügt sich's genauso ein.
ja, er hat ja jetzt diese Gentleman-Serie, hat er auch eine Rolle. Da spielt er halt auch wieder
Okay.
den Gustavo so viel, also so sehr irgendwie. Also ja, schwierig. Weil wurde ja eine Zeit lang, wurde man ja damals, hat ja, wie heißt denn der Österreicher, den wir immer als
Nenad.
Deutschen verkaufen? Nee, der den Oscar gewonnen hat.
Walz.
Ja,
Christoph
genau.
Walz.
Da hieß es ja auch mal ganz lange so, das ist so Typecast, so, ne? Aber es war ja im Prinzip eigentlich nur zwei Rollen, die er mit Tarantino gespielt hat, so. Aber gut, das sind so. Weiß nicht, irgendwann ist dann auch mal gut. Dann kann man sich vielleicht auch mal jemand anderen aussuchen, der den bösen südamerikanischen Gangster spielt oder keine
No.
Ahnung was. Naja. Nee, ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino schaffe, weil ich habe, glaube ich, eher Bock, wenn, dass sich irgendwie zwei Riesenviecher auf die Fresse kloppen.
Das ist auch der Film, der es mehr verdient hat, im Kino gesehen zu werden.
Genau, genau.
Also, wenn du dich entscheiden musst zwischen Abigail und King Kong mal Godzilla, dann auf jeden Fall die
Genau.
Echse und den Affen.
Ja. Und Abigail, ja, die werde ich mir dann halt safe irgendwie zu Hause angucken. Also da bin ich halt auch wirklich gespannt drauf. So, also habe ja jetzt schon ein bisschen was mitgekriegt, so einmal von dir und auch so, dass sich das insgesamt eigentlich ganz gut anhört und ich da wirklich Lust drauf habe, mir den mal anzugucken, ja.
Vielleicht hast du ja auch Lust auf ein modernes Take der Frankenstein-Geschichte, denn wir machen direkt mit Catherine Newton weiter. Noch ein Kinofilm, noch ein Horrorfilm, den ich mit ihr gesehen habe. Es ist schon ein paar Monate her, müsste so Februar rum gewesen sein. Von Zelda Williams. Die Tochter von Robin Williams hat diesen Film inszeniert. Und genau,
Ja.
es geht um Lisa Frankenstein. Catherine Newton spielt die Hauptrolle. Lisa Swallows, nicht Frankenstein. Swallows. Cole Sprouse, der eine von den Sprouse-Brüdern. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der aus Riverdale. Vielleicht aber auch nicht. Es ist einer von Hotel Zack & Cody. Der spielt nämlich die Kreatur, also die Leiche. Und ansonsten Carla Gugino kann man noch kennen. Sie spielt die Stiefmutter von Lisa. Aber ist auch keine große Rolle. Hauptsächlich geht es eben um Lisa und die Kreatur. Denn Lisa geht Ende der 80er auf die Highschool. Ist jetzt nicht die allerbeliebteste klassische Erzählung. Sie ist so ein bisschen das Mauerblümchen, ne, mit ihrer hübschen Freundin, die viel mehr Beachtung findet als sie. Man muss halt auch sagen, hobbymäßig schwierig, weil in ihrer Freizeit hockt sie gern auf dem Friedhof rum und liest Gedichte vor und hat sich in die Büste von so einem jungen Mann verliebt, der vor 150 Jahren gestorben ist. Also vielleicht auch irgendwo verständlich, dass sie ein bisschen so gemieden wird. Und irgendwann gibt es aber ein Gewitter. Sie schafft es dann, den Mann, die Leiche zu reanimieren und will ihn jetzt so quasi nach ihren Vorstellungen formen und macht das mit Hilfe ihrer Sonnenbank, die auch durch das Gewitter dann irgendwie magisch wird und braucht ansonsten halt noch das ein oder andere Körperteil, dass sie sich dann auf verschiedene Art und Weisen zusammen besorgen müssen.
Mhm.
Ja, es ist so eine Mischung aus Teenie-Komödie, Coming of Age, so ein ganz kleines bisschen Rom-Com und dem allen halt so ein Frankenstein-Gewand gehüllt. Du hast minimalste Horror-Aspekte. Ich meine, klar, die kann man nicht haben, wenn es um eine Frankenstein-Geschichte geht, aber es ist jetzt kein Film, wo man Angst haben muss, dass man sich zu Tode erschrickt. Der ist ganz nett, alles in allem. Ich habe aber tatsächlich auch wieder schon so viel von dem Film vergessen, weil er nicht wirklich im Gedächtnis bleibt. Deshalb habe ich es gerade auch relativ kryptisch erklärt, dass mit dem Gewitter holt sie ihn zurück. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie das funktioniert. Ich weiß, dass irgendwas mit der Sonnenbank, und da schlägt dann der Blitz ein. Und dann jedes Mal, wenn sie ihm quasi einen Teil eines Menschen hinnäht und dann geht er auf die Sonnenbank und der Blitz schlägt ein, dann wird er ein Stück menschlicher. Also vom stummen, stöhnenden Monster wird er dann halt immer menschlicher und weiß sich immer mehr zu artikulieren und Lisa zu unterstützen, bei ihren Machenschaften an neue Körperteile zu kommen. Ja, es ist so ein bisschen, ne, man hätte sich vielleicht für die eine oder andere Richtung entscheiden sollen. Willst du jetzt Coming of Age machen? Willst du jetzt irgendwie eine Komödie machen? Willst du ein bisschen romantischer werden? Willst du mehr ins Horrorgenre gehen? Da waren zu viele Einflüsse, die das dann nicht so ganz rund gemacht haben. Das war jetzt nichts, wo ich sage, ich habe meine Zeit verschwendet. Ich hatte eine ganz nette Zeit mit dem Film. Der ist aber halt wirklich nichts, was im Gedächtnis bleibt.
Mhm.
Catherine Newton trägt den Film halt. Cole Sprouse, ja, er hat halt nicht viel zu tun, außer oft rumzustöhnen und einfach nur stoisch vor sich hinzulaufen. Das ist dann halt nicht genug, um ihn irgendwo interessant zu machen als Figur, sondern Catherine Love Newton ist dann natürlich das Hauptaugenmerk des Films. Und ich glaube, mit einer anderen Besetzung hätte das auch gut schief gehen können. 80er-Setting, ja, haben wir jetzt halt auch die letzten Jahre schon so oft gesehen. Es ist nicht so erschlagend, wie es in vielen anderen Dingen ist. Ach, guck mal, was die damals anhatten. Ach, guck mal, die Frisuren und die Musik. Ach. Sondern es ist halt einfach da und das ist okay. Ja, ich glaube, arg viel mehr gibt es darüber gar nicht zu sagen. Das ist kein Meilenstein. Das wird ja so ein 99-Cent-Film sein. Den kann man sich dann, wenn wirklich nichts anderes läuft, ruhig geben. Und vielleicht im Catherine Love Newton Double Feature mit Abigail zusammen angucken. Mhm. Wird man wahrscheinlich aber auch der Meinung sein, dass Abigail irgendwie der unterhaltsamere Film ist. Ja, der ist ganz, wie gesagt, der ist ganz nett, der tut keinem weh. Aber ich glaube nicht, dass man in 3-4 Jahren noch über Lisa Frankenstein reden wird. Zumindest nicht.
Okay, aber hoffentlich noch über Catherine Newton und Zelda Williams.
Ja, also das ist, ja.
Ja, gut.
Es war, glaube ich, ihr Debüt. Ist es ihr Debütfilm? Ich weiß es nicht so genau.
Doch, ich hätte fast ja gesagt. Also ich meine, irgendwie mal sowas mitbekommen zu haben.
Also zumindest Spielfilm.
Hm.
Es gab auch noch den Film Shrimp.
Okay.
Das ist ein kurzes Comedy-Drama über eine Domina.
Hm.
Ja. Okay.
Hört sich jetzt auch nicht so schlecht an.
Geht 22 irgendwie. Minuten. Ach, und guck mal, okay. Da gibt's doch den Film Kappa Kappa Die.
Hört sich auch gut an.
Aber der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel in Englisch.
Schade.
Also Lisa Frankenstein ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der erste ernstzunehmende Film von Zelda Williams.
Sehr gut.
Er hat noch Zeit zum Lernen.
Ja, ich weiß gar nicht, den Film, den ich jetzt mitbringe, ob der Regisseur schon was vorher gemacht hat. Einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag hatte er jetzt auch nicht. Ich gucke aber trotzdem mal kurz. Es ist der Curtis David Harder. Und er hat auf jeden Fall
viel produziert.
Produziert, ja. Aber jetzt wirklich Regie scheinbar nicht.
Ja, doch, in so Krachern wie doch. Zum Beispiel Cody Fitz aus dem Jahr 2011 oder In Control in einem Wort aus 2017 und Spiral, aber nicht der Saw Spiral, sondern ein anderer Spiral.
Ach da. Ach, stimmt. Ja.
Ja.
Nee, dieser Spiral, ich glaube, der war mal ganz lange auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, der war gar nicht so schlecht, aber gut. Jetzt hat er auf jeden Fall einen Film für diesen US-amerikanischen Streamingdienst Shudder gemacht. Shudder ist dort ein Streaming-Anbieter, der hauptsächlich sich auf Horror, wie heißt denn das, spezialisiert hat.
Mhm.
Leider können wir diesen Streaming-Anbieter nicht abonnieren, weil er keine deutschen Kreditkarten mehr schluckt. Eine Zeit lang ging das noch und es ist halt eigentlich so genau der Sender, wo ich sage, da sehe ich mich, aber ich kann ihn nicht abonnieren, leider. Und so hat es jetzt durchaus halt wirklich irgendwie 1,5 Jahre gedauert, bis dieser Film dann auch zu uns kam. Denn der Film ist schon aus dem Jahr 2022. In den Hauptrollen spielt eigentlich nur Emily Tennant und Cassandra Nod. Emily Tennant ist nicht, ich meine nicht verwandt und verschwägert mit David Tennant, den wir alle kennen als Doktor oder auch aus Harry Potter.
Mhm.
Und die Emily Tennant spielt hier eine Influencerin. Sie macht gerade einen Urlaub in Thailand und ja, das, was so diese Influencerinnen halt machen, sie dreht irgendwie Werbeclips, spielt ein Fake-Leben vor, denn in Wirklichkeit ist sie eigentlich gar nicht so happy, was sie da irgendwie so zeigt in ihren Stories und in ihren Posts und lernt dann eben, also sie ist auch alleine dort, weil ihr Freund nicht sie nicht begleiten konnte, also ihr Freund ist auch halt ihr Manager und der konnte sie nicht begleiten. Nur ist sie halt da alleine im Urlaub und lernt die junge, jetzt muss ich mal, ist CV, also sie wird, heißt nur CW, CW.
Mhm.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie sich in dem Film ansprechen. Ist ja auch egal, sie hat halt keinen richtigen Namen.
So ist es halt, mysteriös.
Genau, lernt sie kennen und es wird halt bei ihr in dem Hotelzimmer eingebrochen und unter anderem ihr Reisepass geklaut, also bei der Emily Tennant, bei ihrer Figur Madison, sodass sie nicht nach Hause zurückkehren kann. Sie verlängert daraufhin ihren Urlaub sozusagen in Thailand, einfach weil sie auf einen Ersatzausweis warten muss und CW zeigt ihr jetzt dann endlich mal die schönen Seiten von Thailand. Ja, so dass sie nicht nur irgendwie hier diese Fake-Posts machen muss, sondern wirklich ein paar schöne Ecken von Thailand kennenlernt und die dann auch irgendwie in dem Social-Media-Sachen halt dann halt reinbringt und so. Sie sind auf einer Insel, dann zum Abschluss irgendwie ihres Trips und schwelgen so ein bisschen und CW erklärt ihr, sie könnte ja jetzt halt einfach warten, bis sie einschläft und dann abhauen und sie alleine auf dieser Insel zurücklassen. Und die Frage ist, wer wird sie vermissen? Madison ist der Meinung, ich bin ja eine große Influencerin, mich werden schon die Leute vermissen. Und CW sagt, ich könnte dich aber auch problemlos ersetzen. Das passiert alles in einer halben Stunde. Und dann kommt tatsächlich erst der Abspann. Oder das Intro sozusagen, ne? Ach so. Ist das dann auch ein. Nee, der Abspann ist ja zum Ende des Films und hier ist es dann der.
Doch, das der Film Intro, ist dann einfach, ne? Vorbei.
Nein. Dann sehen wir halt wirklich erst den Titel, Influencer. Mhm. So, ne? Mit halt dann auch interessanter Musik, die dann halt so durchaus irgendwie auch uns so ein bisschen dieses Schauern bringt. Und wir sehen halt, okay, sie lässt sie tatsächlich dort alleine auf dieser Insel zurück, klaut ihren Rucksack und fängt an, ihr Leben zu klauen. Also ist so ein bisschen wie hier talentierter Mr. Ripley. Und ja.
Ja, aber sehen die sich ähnlich?
Nee, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber die Frage ist ja, was ich tatsächlich ganz smart denn an diesen Film auch finde, ist, was kann KI?
Oh ja.
Ja, scheinbar eine ganze Menge. Ich finde halt aber so gerade diese erste halbe Stunde, und ja, das ist vielleicht so ein kleiner Spoiler, dass da dann erst dieses Intro kommt und so, aber ich sag mal, Influencer trauen niemanden. Es geht ja dann erst so richtig los, ne? Also es ist dann ja noch eine Stunde sozusagen. Und ich finde, dann ändert sich ja auch die Hauptrolle, dann wird es ja eher Cassandra Knaut, die dann die Hauptrolle spielt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt zwar alles schauspielerisch, alles keine Meilensteine, was beide irgendwie halt machen oder generell dann, weil später kommt dann auch noch Ryan, der Freund, dann wirklich auch nochmal auf die Insel und sucht dann halt natürlich seine Freundin. Ist schauspielerisch alles nicht wirklich so das Große, also kein DiCaprio oder sowas. Aber die Cassandra Knaut, die hat sowas, so doll Mysteriöses und irgendwie trägt sie halt so dieses Psychospielchen, was sie dort halt einfach dann auch gerade in der ersten halben Stunde irgendwie abzieht. Und man kann die halt super schlecht einschätzen und so. Und das fand ich eigentlich tatsächlich ganz smart. So, ja. Ja. Und das ist auch der Film. Der ist relativ smart. Da passiert dann aber auch nicht. Das ist halt so ein Psychospielchen und kein richtig klassischer Horrorfilm. Der hat natürlich irgendwie ein paar Elemente da drin. Ist aber eher mehr wirklich so ein Psychothriller. Und ich finde, das kann der ganz gut. So, ist vielleicht hier und da ein bisschen vorhersehbar, aber so insgesamt macht er das eigentlich ganz geschickt vieles. So, finde ich.
Aber ist das dann auch so eine Kritik? Also an diesem ganzen Influencer? Weil, also als ich den Titel gelesen habe und gerade mit dem deutschen Untertitel, habe ich gedacht, entweder das wird sowas wie hier dieses, Truth or Dare und so. Unfriend und wie sie alle heißen, so als so ein richtig, richtig schlechter Slasher. Oder es wird einfach so ein Dings, so ein Film, der 90 Minuten sagt, wie schlimm doch alle Influencer sind und dass wir doch alle auf gar keinen Fall denen folgen dürfen und dass sie doch eigentlich, so eine Kritik, die sich sehr einfach macht.
Also die macht sich's, also es ist eine Kritik vorhanden. So, das ist schon mal der eine Punkt. Sie ist aber nicht sehr tiefgehend oder so, sondern eher halt oberflächlich. Dann lässt der Film dann doch ein bisschen viel noch offen. Was halt ja ist, also sie sind halt, viele sind einfach super unsympathisch. So, ne? Also du hast jetzt keine krassen Sympathieträger so diesen ganzen Film über, sodass da durchaus ja auch so eine gewisse Kritik dann drin liegt, dass du sagst so, ja, die spielen dir nur was vor, so mit KI kannst du nochmal mehr rausholen, das, was sie dir zeigen, entspricht nicht der Wahrheit und generell sind die halt irgendwie auch nur auf Kohle aus und so weiter und so fort, ne, also das behandelt der Film schon irgendwie, aber halt dann auch wirklich irgendwie für so eine TikTok-Generation sehr runtergedampft oder sehr rudimentär irgendwie. Also es ist keine große Gesellschaftskritik, die hier der Film dann aufmacht. Es ist sehr oberflächlich wirklich nur.
Okay.
Aber es ist okay so dafür, ne? Also es ist wirklich so ein Film, wo ich sage so, wahrscheinlich so, wie du bei Lisa Frankenstein gesagt hast, den kann man sich halt mal angucken, wenn der mal so für 99 Cent irgendwie zum Leihen ist. Da habe ich mir jetzt nämlich vor kurzem geliehen und ich fand das halt vollkommen in Ordnung. Also ich bereue das halt wirklich überhaupt nicht, den für 99 Cent ausgeliehen zu haben. Um dann wieder auf dieses Bewertungskriterium zu kommen.
Okay.
Was wir so langsam etablieren.
Das ist Der 99-Cent-Film, der klassische, ja.
Genau, der klassische 99-Cent-Film
ist. Trifft das halt auf viele Horrorfilme einfach zu, wo du sagst, ja.
Tatsächlich, ja.
Das ist okay.
Mhm. Genau, ja, viel mehr ist er nicht. Der ist halt okay. So, der ist irgendwie ein 2,5-3-Sterne-Film von 5. Mhm. So, der ist vollkommen okay. Der macht seine Sache so ganz gut, das, was er macht. Der hat ein paar spannende Elemente drin, die mich dann auch gerne irgendwie an dem Bildschirm so weiterblicken lassen haben. Aber ich habe mich halt durchaus auch mal abgelenkt gefühlt durch eben Social Media. Und das ist schade.
Okay.
Ja, gut. Das hat der nächste Film nicht geschafft. Also, dass ich abgelenkt wurde. Da folgte ich doch gern.
Okay, hat er dich gefesselt, der Film?
Hundertprozentig gefesselt nicht. Also nicht zu 100%. Und wir verraten gleich, welcher Film das ist. Und den Hype so 100%, den ich so in meiner Letterboxd-Blase verspüre, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja, soviel erstmal so dazu.
Okay, aber dann geht es uns ja ganz ähnlich, denn wir haben uns jetzt It Follows angeguckt. Der war jetzt in der, jetzt nicht mehr, ne? Der war in der Arte-Mediathek und ist.
Der war am Montag oder Dienstag den letzten Tag da drin, genau.
Wie bist du da drauf gekommen? Das ist sowas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Arte-Mediathek, irgendwie das.
Tatsächlich auf zwei Wegen. Auf drei Wegen habe ich davon Kenntnis erlangt. Ich habe auf einem Discord-Server, wo ich nur noch Leser bin, also manchmal habe ich Langeweile und dann habe ich, keine Ahnung, Kicker schon durchgelesen und Transfermarkt durchgelesen und dann gehe ich auf Discord und scroll da irgendwas rum und da bin ich drüber gestolpert, dass der gerade auf Arte ist. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Dann bin ich irgendwie über Letterboxd drauf gestolpert, weil ich glaube, ich habe It Follows angeguckt und habe, glaube ich, Arte Mediathek bei mir da in diesen Supporting Services irgendwie halt mit drin. Und bei Kino Plus wurde das erwähnt, dass der in der Arte Mediathek aktuell zum Streamen ist. Genau, also auf drei Wegen habe ich es tatsächlich mitgekriegt.
Ich habe mir das jetzt auf jeden Fall auch direkt eingerichtet, auch Arte bei den Letterboxd-Services mit reingemacht, weil. Also das hat mich dann doch gewundert. Und dann dachte ich mir auch, ja, das ist halt auch so ein Film, der ist, wir hatten es vorhin kurz über meine Watchlist, wo irgendwie 300 Filme drauf sind. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, dass er da drauf ist auf der Watchlist. Aber immerhin jetzt wieder einer weniger. Sind es nur 299. Und du hast ja schon gesagt, so ein bisschen ist dem Film sein Ruf vorausgeeilt. Weil da hat man doch schon immer gehört, ja, der ist gut. Das ist so dieser Elevated Horror. So ein Geheimtipp, der ist richtig gut und der macht was richtig clever und der ist mal was anderes. Und deshalb dachte ich, hey, ja, so die grobe Prämisse habe ich gekannt. Ne, so, wenn man Sex hat, dann überträgt das die Entität. Und eigentlich viel mehr wusste ich nicht. Ich wusste, dass Keir Gilchrist mitspielt. Den kenne ich aus Atypical, aus dieser Netflix-Serie. Ansonsten ja, Micah Monroe spielt die weibliche Hauptrolle, die Jay. Es gibt Jake Weary, der den Hugh spielt, und Daniel Sovazzo, der den Greg spielt. Also jetzt alles keine gestandenen Namen.
Na, Micah Monroe war mir schon immer so ein Begriff und ich mag die eigentlich auch ganz gerne. Ich habe so 2-3 Filme noch mit ihr gesehen, wo ich sage, die kann was. So, ne? Und die sollte man durchaus auch im Auge behalten und ich bin so ein kleiner Fan von ihr inzwischen geworden. Also die sollte man auf jeden Fall irgendwie im Auge behalten. Und ja, Keir Gilchrist, das wusste ich nicht, dass der da mitspielt, da war ich so ein bisschen überrascht. Hab kurz überlegt, kenne ich doch. Der hat doch so einen autistischen Jugendlichen gespielt, so, und dann fiel es mir ein. Genau, ich habe die Serie zwar nie selber geguckt, ich habe sie immer mal mitgeguckt. So ab und zu, wenn mal, ne? Genau.
Genau, aber Michael Monroe, wie gesagt, spielt die Jamie, Jay genannt, die ist auf einem Date, hat Sex im Auto und wacht dann auf einmal, nachdem sie mit vermutlich Chloroform betäubt wurde, an einen Stuhl gefesselt wieder auf und ihr Date-Partner, ihr Sexualpartner erklärt ihr dann, hey, blöd gelaufen, aber du wirst jetzt von einer Entität verfolgt, die jede Gestalt annehmen kann, jede menschliche Gestalt. Und wenn die dich hat, dann bist du tot. Die läuft langsam auf dich zu. Das heißt, vielleicht ahnt man das, was kommt. Du weißt aber nicht, wie es aussieht. Deshalb geh einfach auf Nummer sicher und hab mit jemandem Sex. Weil nur wenn du mit jemandem Sex hast, wird dieser Fluch, sage ich jetzt einfach mal, übertragen. Das Problem ist, wenn die Person, mit der du Sex gehabt hast, stirbt, dann geht es wieder auf dich zurück.
Mhm.
Also muss man gucken, dass also die Sexkette möglichst lang ist, damit man nicht geholt wird von dem Wesen.
Mhm.
Und jetzt ist es natürlich der Gewissenskonflikt, den Jay hat, denn sie möchte zum einen natürlich gerne überleben. Das haben die Menschen so an sich und weiß aber auch noch nicht so hundertprozentig, was sie mit dieser ganzen Geschichte anfangen soll, ob sie das so wirklich so glaubt und was sie jetzt einfach so machen soll. Es stimmt nicht ganz. Ich habe eine Szene tatsächlich gekannt. Ist mir jetzt wieder eingefallen. Und zwar ist das relativ am Anfang, als sie dann bei sich zu Hause ist und die Freunde auch übernachten, um sie so ein bisschen zu beschützen. Und sie sich dann in ihr Zimmer stürzt, die Tür verschließt und dann klopft ja die Freundin an der Tür. Sie macht die Tür auf und dann kommt so hinter dieser Freundin dieser lange Typ. Also das Wesen hat quasi die Gestalt von einem sehr langen Mann angenommen und kommt dann so ganz merkwürdig klaustrophobisch durch den Gang auf sie zu. Und das war eine Szene, die habe ich schon mal gesehen. Das war so, wahrscheinlich irgendwie so ein Reddit-Ding, wo ich, what are the scariest scenes you've seen in movies? Und dann war der Link und da habe ich da angeguckt. Und den fand ich dann auch, da dachte ich auch so, hui, 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 hui. das ging mir jetzt tatsächlich nicht mehr so. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich habe ihn nicht wirklich gefühlt. Ich mag das Konzept, ich mag die Idee, ich mag sehr den Score, der sehr viel dazu beiträgt, dass der Film dann auf gewissen Ebenen doch funktioniert. Aber alles in allem war er mir dann einfach zu langweilig und nicht gruselig genug, weil es hat sich halt einfach immer wiederholt. Und das hat den Film, also so gut war die Idee dann auch nicht, dass es den Film insoweit tragen könnte, dass es immer das Gleiche macht. Dann hat man am Schluss noch irgendwie probiert, so ein bisschen Lore mit reinzubringen. Den großen Endkampf, das ging mir auch viel zu lang, das hat sich auch viel zu sehr gezogen für mich. Und generell war es einfach immer wieder das gleiche Schema. Ne? Wir gehen von A nach B, ja, okay, jetzt kommt wieder jemand, okay, wir rennen weg. Wir gehen von A nach B, ja, jetzt kommt wieder jemand, wir lassen uns wieder irgendwie in eine Sackgasse drängen. Und so geht es einfach immer weiter. Es gab dann so ein, zwei Szenen, die ich mochte. Vor allem waren das halt die Szenen, in denen nichts passiert ist. Das sind die Szenen, in denen du denkst, irgendwas könnte passieren, irgendwas sehen wir vielleicht gleich und es passiert dann aber nichts. Und genauso sind es dann Szenen, wo auch eigentlich nichts passiert und du dann denkst, na gut, da läuft jetzt halt hinten, die sitzen da schön alle am See und ach guck mal, da kommt die eine Freundin angelaufen. Moment, die Freundin ist gerade vorbeigeschwommen. Das muss jemand anders sein da hinten. Okay, das ist die Entität und die merken es nicht. Okay, ja, dreh dich um, okay. Die Szenen haben mir gefallen, alles andere tatsächlich nicht. Also ich hab den großen Hype nicht nachvollziehen können, weil dafür reicht die Idee nicht. Die Idee ist gut, die Idee ist schön, die Interpretationstiefe ist da, aber das hat mir einfach nicht gereicht.
Mhm.
Ich mochte dann wieder die letzte Szene, weil da so dieses Paranoide so ein bisschen hochgekommen ist, wo man dann denkt, okay, da hinten läuft jemand, Film vorbei. Das habe ich dann wieder gemocht und ich finde, so hätte der Film viel mehr machen müssen. Also ich hätte einfach mehr Menschen gerne gesehen, die involviert sind. Also da war es dann halt wirklich so, dass ich gesagt habe, Micah Monroe konnte den Film für mich nicht tragen. Ich weiß nicht, ob das an ihr lag oder an der Rolle lag, weil sie hatte halt in der Rolle nicht viel zu tun, außer immer wieder das Gleiche zu machen. Und das war dann irgendwann, ja, nee, interessiert mich jetzt nicht. Da hätte ich gerne einfach ein bisschen mehr gesehen aus diesem ganzen Kosmos, dass man verschiedene Konzepte irgendwie zusammenbringt und verschiedene Blickwinkel sieht. Und das hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Der war mir dann schlicht und ergreifend zu eindimensional.
Kann ich total nachvollziehen. Also mir ging es teilweise halt auch so wie dir. Also ich muss auch sagen, dass für mich auch die stärksten Szenen wirklich waren, wenn wir einfach mal selber beobachten mussten. So auch wirklich in dieser paranoiden Rolle dann verfallen sind und geguckt haben, okay, da läuft jemand. Ist es der oder läuft der vorbei oder ne? Und so weiter und so fort. Das fand ich halt wirklich, also da habe ich mich dann auch erwischt, so dass mein Spannungspegel dann auch nochmal deutlich höher immer irgendwie wurde. Aber nein, ich habe mich auch nie wirklich gegruselt oder so. Dafür war der Film wirklich, ja, zu ungruselig, so hast du ja schon gesagt, ne? Und ich glaube wirklich, dass der Film, der ist zwar jetzt nicht super lang oder so, ich glaube aber, wenn er halt nochmal irgendwie mehrere Elemente rausgenommen hätte, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Oder man hätte halt, so wie du jetzt auch schon gesagt hast, irgendwie das weiter ausgebaut, dieses ganze Universum da innerhalb. Sodass man halt einfach ein besseres Worldbuilding dann irgendwie einfach, also sich die Zeit dafür dann eher genommen hätte oder sowas, ne? Ja, ich finde die Interpretation, die man da halt natürlich irgendwie reinsetzen kann in den Film, die ist ja auch unverkennbar, ne? Also, ne, also nachdem sie Sex hat, hat sie halt irgendeinen Fluch, ne? Also klar, irgendwie Sexualkrankheiten, ne, übertragbar und so, aber halt dann ja auch Ende der Kindheit, ne? Also man wird ja jetzt dann auch erwachsen, man warte mal, was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Kleinen Moment. Und Verlust der Unschuld natürlich. Ich bin da gerade nicht drauf gekommen. Ne? Also, und vieles sieht man dann ja auch so, ob es denn nachher in diesem Schwimmbad ist, wenn diese Blutlache dann da halt einfach in dem Becken ist und sowas. Ne? Das sind ja alles so auch Symbole irgendwie dafür, dass man irgendwie halt seine Unschuld dann verloren hat sozusagen und wobei sie ja jetzt nicht das erste Mal Sex hatte, das wird ja auch klar in dem Film, aber jetzt hat sie halt einmal so eine Arschkarte dazu gekriegt.
Ziemlich, ziemlich ungünstige Situation, ja.
Genau, ziemlich ungünstige Situation, die sie da hat. Wie gesagt, ich bin halt aber noch sehr uneigens. Ich finde halt dann aber tatsächlich, du hast den Score schon gelobt. Ich finde den auch hervorragend. Also den Score, den hat Disaster Piece gemacht. Muss man nicht kennen. Aber der zeichnet sich durchaus für diese Synthi-Sachen irgendwie aus. Und das hat er schon öfter gemacht. Oder ja doch eher. Und ich finde, der Film, der hat dann so einen Vibe manchmal. Aber durch diesen Score und auch durch die Bilder, die er dann mir gibt, die ich dann richtig geil finde, so, ne? Und das sind dann so Filme, ja, da bin ich dann halt aber auch sehr empfänglich für eben diesen Score und wenn das dann irgendwie noch, und wenn ich dann so Micah Monroe dann angucke, die irgendwie so gerade so in dem Moment so einen nichtssagenden Blick einfach hat, so, das ist so, gib mir mehr davon, so, ne? Deswegen, da kriegt er mich halt irgendwie dann auf dieser audiovisuellen Art und Weise nochmal mehr als vom reinen Film her. Oder so, sodass ich da wirklich sehr, sehr ambivalent irgendwie dem Film gegenüberstehe. Aber ich bin halt dann auch eher bei dir, dass ich den Hype halt nicht nachvollziehen kann und durchaus viele Schwächen in dem Film sehe. Und es wird ja eine Fortsetzung geben mit Say Follow. Ich weiß nicht, ob das was wird. Also es wird ja eher so, dass, ne, Say ist ja eine Mehrzahl, ob mehr Follower da jetzt irgendwie dazu beitragen, dass das besser ist. Also ich fand jetzt die Idee insgesamt halt wirklich eigentlich ganz gut, aber man hätte sich wirklich mehr auf so diese paranoide Sache vielleicht wirklich konzentrieren sollen. Aber, und auch, die, auch ich sag mal, auch diese ganzen Co-Schauspieler haben den Film jetzt nicht wirklich was dazu beigetragen. Nee. Also ich glaube, es wäre echt gut gewesen, wenn man sich nur auf sie konzentriert hätte. Maximal noch wirklich irgendwie halt den Greg oder so, oder wie sie Hugh sucht oder keine Ahnung was, so in manchen Momenten dann halt nur mal irgendwie jemanden dazu, ne? Aber die sind ja wirklich dann nachher wie so ein Anhängsel, die folgen ihr ja auch die ganze Zeit irgendwie, ne? Sie rennt weg und die kommen hinterher, so, ne? Und, weiß ich nicht, so ein bisschen schade.
Ich habe auch die Regel nicht so hundertprozentig verstanden. Irgendwie heißt das Ding, läuft die ganze Zeit und, also, dann ist doch eigentlich relativ einfach, also, wie schnell, also sag mal, gehen wir mal davon aus, schnelles Gehen, sind so 5 km/h, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ja, da fährst du halt einfach 10 Kilometer weg, dann braucht das Ding schon 2 Stunden. Und also, da ging es mir dann manchmal zu schnell. Irgendwie, die fahren ewig weit an See und dann in der nächsten Szene ist das Ding auf einmal wieder da. Also, da hat es dann für mich nicht gepasst. Das ist jetzt so ein Nitpicking, aber das, weil ich mir auch so die Werdefilme ein paar Mal überlegt habe, ja, was ist meine Taktik, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde einfach so weit weg wie möglich und dann, wenn ich sehe, ach, da kommt jemand, ja, dann gehe ich halt wieder zurück.
Ich würde bumsen.
Ja, nee, finde ich, weiß ich nicht. Ist aber auch ein bisschen gemein, oder?
Ja, Ju war auch gemein.
Aber würdest du es dann sagen?
Nein.
Also sagen, hey, pass mal auf, so und so?
Ich würde... Ah, ist schwierig, ne?
Was passiert, wenn die gleiche Person dann mit dir wieder Sex hat? Geht's dann wieder auf dich zurück? Was ist Sex? Ab wann zählt's als Sex?
Nee, ich würde ja eine wildfremde Frau nehmen. Mhm. Eine wildfremde.
Okay.
Im Zweifel müsste ich sie bezahlen dafür. Aber ist ja egal.
Aber das ist
ja alles machbar, alles möglich.
Das ist ja eigentlich gut, weil, ne, wenn
sie schläft ja dann wiederum wieder mit jemand anderen. Mhm. Das heißt, die Prostituierte würde dann ja auch das relativ schnell loswerden, höchstwahrscheinlich.
Ja. Und dann, ja gut, aber dann wird
und wenn er eine Ehefrau hat, hat er es vielleicht auch verdient.
Und wenn, ach so, ja, aber dann stirbt ja auch die scheiße. Ehefrau. Aber wenn ja,
und die dann Prostituierte wieder auf mich zurück, das ist natürlich so
mit 3 Männern Sex hat? Die kriegen das dann ja nicht alle, oder? Weil sobald man es einmal abgegeben hat, hat man es nicht mehr.
Hast es abgegeben, ja.
Und was zählt als, was, also, ab wann ist der Koitus vollendet? Ne, also,
ja.
Muss die Frau einen Orgasmus haben, um es zu bekommen? Reicht's, wenn derjenige, der es weitergibt, ne, also, ich habe da sehr, ich hatte sehr viel Zeit. Ich
wäre auch interessiert, interessant.
Also genau, müssen beide einen Orgasmus haben, damit es übertragbar ist. Also da reicht es, wenn die Person, die es abgibt, einen hat.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich habe mir sehr viele Fragen während des Films gestellt, weil ich genug Zeit dazu hatte.
Ja, wie gesagt, da waren schon wirklich ein paar Sachen so, ein paar Hänger drin. So, die haben den Film nicht gut getan, nein. Also da bin ich bei dir. Ja, ich finde den Film trotzdem durchaus sehenswert, ne? Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt da draußen, angucken würde ich ihn, wenn ich ihn noch nicht gesehen hätte. Arte Mediathek könnt ihr jetzt leider nicht mehr gucken. Aber ich glaube, der ist 10 Jahre alt, der Film, der schwebt immer mal irgendwo rum. Und ja, ich glaube, wir können gespannt sein, was da mit Say Follows ist. Ich werde Say Follow, glaube ich, angucken, wenn der kommt. Nicht zwingend im Kino, glaube ich, aber ich werde die mir angucken.
Ich glaube, da müsste mich der Trailer schon wirklich sehr überzeugen, dass er sagt, ja, den gucke ich mir im Kino an.
Ja, aber das könnte durchaus so ein Hype-Film dann wieder werden. So könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Ne, weil It Follows, der ist ja jetzt nicht im Kino groß geworden oder so. Der hat ja lange gebraucht, ne, sag ich mal, um, dass er diesen Ruf dann ja irgendwie gekriegt hat. Also es ist ja viel Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch viel Letterboxd, so, ne, dass die gesehen haben, so, oh, was ist das für ein Film? Und packe ich mal auf eine Watchliste und so, ist es mit Sicherheit auch gewachsen bei dem. Aber ich glaube, weil er jetzt schon so eine große Fan-Bubble irgendwie hat, dass der Say Follows dann auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr guter Erfolg Lieblingsfilm im Kino werden könnte, so. Mhm. Oder auch eine relativ gute Auswertung kriegt, glaube ich schon.
Ja.
Nochmal gucken. Ich bin gespannt. Ja.
Genau, und dann haben wir noch einen Film.
Mhm.
Der hat Letterboxd gar nicht gebraucht, um von sich reden zu machen. Der ist nämlich schon 25 Jahre alt und da gab es sogar keinen Letterboxd. Und hat es trotzdem geschafft, ganz, ganz, ganz 25. schön viel von sich reden zu lassen. Reden machen zu lassen. Blair Witch Project von 1999. Ja. Auch ein Film auf meiner ominösen Watchliste, der aber deutlich präsenter für mich auf der Watchliste war. Bei dem ich vor ein paar Monaten schon gesehen habe, hey, den gibt's bei Magenta TV. Seit dem 1.1. habe ich Magenta TV und dachte mir dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich mir den mal angucke. Und jetzt halt mit Abigail und so Horror, dachte ich mir, na, dann gucke ich den noch mal zur heutigen Folge an. Weil das ist so ein Pile of Shame-Ding, würde ich mal behaupten, wenn man Blair Witch Project noch nicht gesehen hat. Jetzt muss man dazu sagen, 1999 war ich 7 Jahre alt, hat der Film für mich nicht stattgefunden. Den habe ich damals nicht gekannt. Ich weiß auch nicht, ob ich damals von dem Film gehört habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich einfach zu jung war. Du bist ein paar Tage älter, Marco. Hast du das damals irgendwie mitbekommen?
Ja, ich habe das tatsächlich komplett mitbekommen. Ich habe das irgendwo gelesen, lass mich lügen, das war auch so die Zeit, wo denn hier Computerbildspiele und Bravo Screen Fun oder sowas war oder generell Bravo dann nachher für mich auch irgendwie relevant war und sich das durchgelesen hat und dann, ja, hier Blair Witch Project läuft im Kino, zu jung, du kannst es halt nicht gucken. Aber sobald es den irgendwie als VHS gibt, will ich den haben, so, ne? Und dann habe ich den auch gekriegt. Aber ich habe es damals zu dieser Zeit, auch bis dahin, habe ich es auf jeden Fall komplett mitbekommen und auch halt so diese Urban Legend, dass das halt real sein soll. Und auch als ich den Film dann tatsächlich das erste Mal gesehen habe, war das für mich, das soll passiert sein. Das sind erstmal echte Aufnahmen. Damals gab es das Internet auch noch nicht so in dem Maße, wie es heute gibt. Es gab dann schon Internet, ja, aber ich weiß gar nicht, ob es da wie Google schon so eine Suchmaschine in der Form gab, aber selbst wenn du was gesucht hättest, wärst du ja irgendwie darauf gekommen, ja, ist das jetzt, also selbst wenn du es heute eingibst, ja, ist die Geschichte wahr oder falsch, so ungefähr, ne? Mhm. Also du wirst ja auch nie auf einen richtigen Nenner kommen und alleine bis die Seite sich aufgebaut hat, hat ja schon 5 Minuten gedauert, zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber für mich war das erstmal so, ich nehme das jetzt erstmal so hin und vielleicht ist das ja wirklich so passiert da alles. Und so bin ich da reingegangen.
Das finde ich krass, das hätte ich so in Retrospektive echt gern miterlebt.
Also wie alt war ich da? Ich muss ja 13 gewesen sein oder so. War mal VHS-Release. Findet man das im Internet?
Bestimmt.
VHS-Release.
Ich meine, das meiste, was ich jetzt halt dazu so gelesen habe, klar, ich kann das nachvollziehen, aber hört sich schon irgendwie so ein bisschen fremd an. Ich meine, dass dieser Film so solche Guerilla-Marketing-Taktiken hatte und eigentlich mit so vielleicht der erste virale Film war, viraler Hit war, das weiß man mittlerweile. Das hat sich so in die Popkultur irgendwie auch eingebrannt, dass da Vermisstenposter bei der Filmpremiere ausgeteilt wurden, dass auf IMDb lange stand, dass die Hauptdarsteller vermisst oder verstorben sind, dass dann auf dieser Homepage, die für den Film gebastelt wurde, ne, da wurden dann Polizeischnipsel und solche Fake News Artikel und sowas geteilt, dass halt nie wirklich klar war, was ist da jetzt dran? Und das finde ich brutal faszinierend, mich so da reinzudenken. Und was für ein Erlebnis das sein müsste, wenn du da in so einem Kino sitzt und die ist einfach nicht klar, was siehst du jetzt und was ist an diesem Film echt und was ist an diesem Film nicht echt? Und ich sag mal, klar, wenn da jetzt nach 3 Minuten irgendwie eine Hexe gewesen wäre, die auf dem Besen rumfliegt und einen Zauberstab hat, dann wäre relativ schnell klar gewesen, na gut, das ist ein Film. Aber so wie der Film sich eben darstellt und dieses Found-Footage-Genre genau. Im Endeffekt begründet hat und ich würde auch eigentlich sagen, direkt durchgespielt hat.
Ja.
Das, ja. Das ist schon irgendwo einzigartig. Und ne, dann, also Spoiler für einen 25 Jahre alten Film, niemals diese Hexe zu zeigen und bewusst einfach mit diesem kleinen Budget zu kokettieren und sagen, ja, nee, komm, wir zeigen nur unsere Darstellung, wir filmen ganz oft ins Schwarze und wir gucken mal, was die Leute draus machen. Und ich, wie gesagt, das war mir alles irgendwie ein Begriff. Ich habe natürlich das Ende schon mal gesehen, ne, wie er da in der Ecke steht. Ich habe die Memes von wegen, ich bedanke mich bei meiner, oder entschuldige mich bei meiner Mutter und mir läuft die Rotze aus der Nase. Die Scammy-Movie-Szene dazu, das war mir alles ein Begriff. Und ich habe mich fast eingeschissen. Also wirklich, ich hatte, irgendwann war so dieser Schalter umgelegt, wo ich dachte, fuck, ich hab gerade richtig Schiss. Und das war nicht in den ersten 30 Minuten, weil da muss ich sagen, die waren anstrengend. Also gerade so dieses Ganze, wie unsere drei, was haben wir noch gar nicht gesagt, Josh, Heather und Mike, gespielt von Josh, Heather und Mike, die diese Doku über die sagenumwobene Blair Witch drehen. Diese Sage, die auch nur von den Filmemachern erfunden wurde, um sie dann in ihrem eigenen Dokumentarfilm, Anführungszeichen, aufzugreifen. Wie sie da so eingeführt werden. Ja, dann gibt es die Interviews mit den Leuten in der Stadt, die fand ich dann eigentlich ganz interessant. Vor allem neben mit dem einen, der gesagt hat, ne, die Hexe hat die Kinder in die Ecke stehen lassen, damit sie nicht sehen, wie sie die anderen Kinder umbringt. Was ja dann das letzte Bild vom Film ist. Und dann aber so der erste Tag, wo sie im Wald rumlaufen und einfach nur immer diese Schnipsel, wie sie sich gegenseitig filmen und irgendwelchen Bullshit reden, dachte ich mir schon so, kann ich das wirklich irgendwie, 80 Minuten sind es ja, glaube ich, nur durchhalten. Das finde ich gerade mega langweilig. Und dann stoßen sie ja irgendwann auf diese Steinhaufen. Und da dachte ich mir dann, na komm, jetzt zieht der Film an. Und dann dauert es aber, dann ist ja die erste Nacht trotzdem noch relativ ereignislos, wo man wirklich nur ganz, ganz weit entfernt irgendwelche Geräusche hört. Und da dachte ich mir schon, ja, das war's jetzt. Das passiert jetzt drei Nächte. Und also spätestens in der nächsten Nacht ist es dann, okay, jetzt zieht der Film an. Und dann hat der Film mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe viel gelesen, was viele Leute kritisiert haben, war da trotzdem die Tage, wenn sie dann über 40 Minuten im Wald umherirren. Fand ich aber gar nicht. Also ich war wirklich voll mit drin. Ich habe die Frustration von allen gespürt und konnte auch alle irgendwie nachvollziehen. Zumal ich erfrischend fand, dass grundsätzlich nicht jede Entscheidung dumm war, die getroffen wurde. Ne? Zu sagen, hey, wir folgen jetzt diesem Bach, diesem Fluss, weil der fließt in eine Richtung, das macht Sinn. Ja, aber nicht in diesem Wald. Wir gehen immer nur nach Süden. Ja, aber auch nicht in diesem Wald. Und, oh, huiuiui, also wirklich, diese Szenen, wenn einfach nur ins Schwarze gefilmt wurde, ich wusste, ich weiß genau, man sieht in diesem Film keine Blair Witch.
Ja.
Aber ich habe mir die Decke bis zum Kinn gezogen. Also es hat wirklich so viel Schiss hatte ich schon lange nicht mehr. Es hat wirklich funktioniert. Ich war so überrascht von mir selbst und von diesem Film. Und spätestens, als sie dann im Haus sind, ist es vorbei. Also wirklich, riesen Respekt vor diesem Film. Und ich will nicht wissen, wie ich damals reagiert hätte, ohne dieses ganze Wissen. Ne? Wenn du den wirklich blank siehst, nur mit dem Hype, der irgendwie damit einhergeht und so diesen Gerüchten und diesem Gehusche und was nämlich alles erzählt wird. Also das ist so ein Erlebnis, das ich glaube, das ist auch nicht reproduzierbar. Also ich glaube, sowas wird es nicht mehr geben.
Nee, das glaube ich auch. Also wirklich so eine, also sie haben ja wirklich so eine Legende um die Blair Witch geschaffen. Ne? Also ich kann mich ja wirklich noch relativ gut dran erinnern, wie das so auch dann im Nachgang bei mir im Freundeskreis dann halt sich etabliert hat, so. Klar, das war mit Sicherheit total naiv, dass man das überhaupt auch nur im Ansatz geglaubt hat. Also, welcher normale Mensch würde, wenn drei junge Leute vermisst werden im Wald, die Originalaufnahmen im Kino zeigen? Das würde keiner machen. Das ist Beweismittel bei der Polizei und das wird weggeschlossen, so, ne? Also, und auch heute, ne, wenn du jetzt, sonst würde da ja auch stehen, ja, basiert auf wahren Ereignissen vielleicht oder irgendwie sowas, aber es stand ja da auch nicht und sowas. Und da waren halt viele Sachen, die da mit reingespielt haben. Eben auch dieses Found Footage. Klar, das war jetzt nicht der allererste Film, der irgendwie Found Footage gemacht hat, aber ich kannte das damals nicht. So, das war für mich neu, das sah für mich echt aus, so, ne? Und das ist ja das, was sie dann ja auch mit ihren Guerilla-Marketing da irgendwie gemacht haben, dass sie gesagt haben, guck mal, das ist echt, so, das kennt ihr gar nicht, das muss doch echt sein, so ungefähr, ne? Und ja, man war halt jung und ich glaube, das war auch die Zielgruppe, die sie irgendwie erreichen wollten, so junge Leute, naive Leute, die das wirklich glauben, für die das dann auch mit einer der ersten Horrorfilme war. Und ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, für die war das mit einer der ersten Horrorfilme. So, und die waren halt, die sind halt komplett lost gegangen damit, ne? Also, die waren halt total geschockt. Also, ich auch, so, ne? Also, für mich war das auch eine Zeit lang der gruseligste Film, den ich jemals gesehen habe. So, ist so. Wir haben dann auch dann, keine Ahnung, wenn wir den Film geguckt haben, dann halt mal irgendwie dann im Sommer gezeltet und dann auch im Wald, in der Nähe des Waldes gezeltet und dann sagt dann einer, komm, lass mal die Hexe von Blair suchen gehen und so und dann die weiblichen Gäste da bei uns da ringsherum, so, die sind da halt total riot gegangen, so, ne, also die konnten damit gar nicht umgehen.
Also ganz ehrlich, wäre ich da dabei gewesen, wäre ich nach Hause gegangen.
Ne?
Also
oder die,
sofort nach Hause gegangen.
Oder diese Stöckerpuppen haben wir dann teilweise ja auch gebaut und dann da hingelegt, so,
oh,
ne.
Oh ja, schön.
Also das war schon, also der Film ist wirklich komplett in diese Popkultur eingegangen und hat auch lange das durchgehalten. Also wirklich lange war der Film bei uns drin und auch heute, wenn ich jetzt so sage, ja, wollen wir einen Horrorfilm gucken, Blair Witch Project oder so, kommt halt oft einfach so, ne? Mhm. Auch wenn man den Film schon ewig nicht mehr gesehen hat. Ich habe den Film jetzt wirklich, ja, 25 Jahre ist der Film alt. Ich habe den, glaube ich, wirklich, lass mich lügen, 15 Jahre nicht mehr gesehen oder okay. So, ne? Und aber der ist halt immer noch da, selbst wenn man dann sagt, wollen wir einen Horrorfilm gucken, ja, Blair Witch Project so. Und dann die Reaktion von den Leuten, mit denen man das damals gesehen hat und erlebt hat, ist eher so, nee, den gucke ich nie wieder. So. Weil für die ist das wirklich der gruseligste Film, den die jemals gesehen haben. Ich muss sagen, also gerade die letzten der halbe Stunde, sag ich mal, wo es dann wirklich losgeht, so richtig, da bin ich immer noch drin. Also das finde ich immer noch extrem stark und immersiv so, also da bin ich komplett drin. Hm. Aber er hat inzwischen wirklich verloren bei mir, so diese Schockmomente und diesen Gruselfaktor, den hat der Film leider inzwischen so ein bisschen bei mir verloren. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich irgendwie härtere Sachen gewohnt bin oder so, sondern da ist jetzt so inzwischen tatsächlich so ein gewisser Abnutzungsfaktor drin. Ich glaube, ich habe den wirklich zu oft gesehen. Okay. So, was nicht mal schlimm sein muss, das ist ja trotzdem ein Qualitätsmerkmal, dass man sich den Film dann trotzdem immer wieder angucken kann und immer noch den gerade die letzte halbe Stunde total super und total toll findet. Aber so insgesamt muss ich mir den halt jetzt nicht nächstes Jahr nochmal angucken wieder, so, weißt du? Also ich finde diesen Film total klasse und ich liebe den Film dafür, was der mir auch für Momente auch noch weiter in meiner Jugend gegeben hat. Dafür liebe ich den Film total gerne und behalte den auch immer noch sehr gut in Erinnerung und ich weiß ja auch, was der in mir damals ausgelöst hat, so, ne? Und das behalte ich und dafür bin ich dem Film unglaublich dankbar. So, ja, also ist für mich wirklich ein ganz großer Meilenstein des Horrorfilms, so. Und ich gebe dir recht, ich fand die ersten 30 Minuten, fand ich auch nicht gut. Nein, es war mir auch gar nicht mehr im Kopf, dass die sich so lange angeführt haben bei so einem so kurzen Film. Also die haben sich wirklich so zäh angefühlt, bis sie dann auch erstmal in dem Wald sind und so, gerade die Angler waren mir noch total prägnant im Kopf, so, weil auch der mit der Brille, der sah schon sehr creepy auch aus, aber ja, weiß nicht, da sind so Sachen, ja, aber ein ganz toller Film, ja.
Ich fand, sobald sie im Wald waren, ging's dann, also es war dann immer noch so, ja, okay, es kann jetzt losgehen, aber da habe ich dann halt schon angefangen zu gucken. Ja, so, ja. Okay, sieht man jetzt vielleicht doch irgendwie schon mal so eine Puppe irgendwo, oder so ein Stockdings im Hintergrund, sieht man schon vielleicht irgendwelche kleinen Hinweise oder sowas, aber Ja, also ich habe jetzt nichts gesehen, aber.
Ja, das macht der Film ja generell auch gut, sobald sie im Wald sind, dass du immer der Meinung bist, da ist eine Entität so einfach. Also irgendwas muss da ja sein. So, also das finde ich, schafft der Film schon über die ganze Zeit irgendwie zu tragen. So, ne? Also das mag ich ja, gerne, ja.
Weil es halt auch irgendwie so brillant einfach ist. So, ja, wie kündigt sie diese Blair Witch an? Ja, es sind halt einfach Steinhaufen. Und es sind drei Stöcke aneinander gebunden. Und sobald du das zum ersten Mal gesehen hast, siehst du es halt überall. Ja, und wenn man jetzt halt einfach in den Wald reinfilmt, ja, dann könnte man schon meinen, ach, dass da wieder drei Stücke sind oder dass da wieder Steinhaufen ist. Und
genau.
Das, ja, das ist halt einfach stark.
Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich ein Meilenstein, so, dieser Film.
Ist der zweite Teil denn auch ein Meilenstein?
Also ich habe, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe den zweiten Teil irgendwo hier auf als DVD. Nein, das ist kein Meilenstein, es ist ein vergessenswerter Film. Nichtsdestotrotz habe ich den angeguckt und ich bin tatsächlich neugierig, ob ich mir den nicht jetzt auch nochmal angucke. Ich habe den geschenkt gekriegt von einer Freundin, weil sie gesagt hat, der ist scheiße.
Ach, schön.
Der könnte dir gefallen, so ungefähr.
So. Scheiße ist doch genau dein Ding.
Genau. Scheiß-Horrorfilme, ich gucke sie mir alle an. Ja, aber die neuen Blair Witch habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. So, da weiß ich nicht, ob ich, vielleicht nehme ich das jetzt tatsächlich zum Anlass, gucke mir den zweiten Teil an und den neuen, muss ich mal gucken, wie die Zeit so da ist.
Ja, aber bin ich jetzt skeptisch. Ja, genauso wie beim angekündigten Reboot jetzt. Also, der Film ist jetzt 25 Jahre alt. Ich habe den gestern gesehen und du hast schon gesagt, der ist immer noch so immersiv wie 1999. Ja. Brauche ich da jetzt irgendwie ein HD-Remake, wo mit Drohnen rumgeflogen wird? Sorry,
nein.
Nee, überhaupt nicht. Also,
nee.
Habe ich 3D gesagt? HD meine ich natürlich.
Ich glaube, du hast HD gesagt. Ich
habe vielleicht
HD verstanden.
Vielleicht auch ein 3D-Remake. Klar, kann ja auch sein. Mit 3D-Brille da noch drin sitzen, mögen wir ja eh alle.
Klar.
Ja, das verstehe ich halt dann manchmal nicht. Ja. Der Name allein wird die Leute in die Kinos bringen wahrscheinlich. Ich denke mal, so einen Erfolg wie der erste Teil wird er nicht haben. Deshalb habe ich vorhin auch Produktionskosten von, ist auch eine gute Spanne, von 200 bis 750.000. Ja, und dann einfach Einspielergebnisse von 250 Millionen. Also das ist schon, also für die damalige Zeit vor allem, ja, da waren 250 Millionen auch noch mal ein paar Mark mehr als heute. Das ist schon eine starke Leistung. Und dann hat man nie wieder was gehört. Also weder von den Darstellern noch von den Regisseuren. Also das ist dann schon irgendwie beeindruckend, so Lightning in a Bottle.
Ja.
Aber gut.
Haben die alle dann nichts mehr gemacht? Nee.
Ja, also nicht nichts, aber als ich vorhin gesehen habe, hier Skyman, The Objective, Believers, Seventh Moon, Lovely Molly. Also nichts, weder von den Regisseuren noch von den DarstellerInnen habe ich jemals gehört.
Ja, die haben ja mit Sicherheit einen guten Batzen von den 250 Millionen abgekriegt. Vielleicht.
Guck mal, der eine hat im Jahr 2000 in einer Folge Law and Order mitgespielt.
Stark.
Als Mann, der seine Ex-Frau. Nee. Ein Mann, als Mann, dessen Ex-Frau den Sohn getötet hat. Also der hat nicht mal einen Namen.
Naja. Aber es wäre ja auch eigentlich nur konsequent, dass sie dann von der Bildfläche verschwinden nach dem
Film. Ja, klar.
Also um diesen Mythos aufrechtzuerhalten.
Ich denke, also ein Teil wird da bestimmt auch anfangs, also ne, dazugehört haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt 15 Jahre hätten oder 25 Jahre durchziehen müssen, weil mittlerweile weiß man ja, dass es ein Film war. Also ihr könnt aus der Versenkung rauskommen, liebe Leute.
Ja, ihr könnt aus der Versenkung rauskommen. Ja. Ja, Blair Witch Project. Ja, falls ihr Magenta TV habt und den Film auch mal wieder gucken wollt, dann gerne darüber. Sonst weiß ich nicht, läuft der, glaube ich, nirgendwo anders. Aber wie schon gesagt, ich glaube, es schadet nicht, wenn man sich den Film halt irgendwie auch kauft oder so und sich dann nochmal anguckt.
Es gibt also den Prime Channel Movie Cult. Wenn man, da gibt es eine 7 Tage kostenlose Test-Dingsi. Ne? Also könnt ihr noch da. Also das auf jeden Fall heute so die größte Empfehlung. Wie gesagt, ich, der da schon relativ skeptisch war aufgrund der vielen Sachen, die ich gekannt habe, mich hat er komplett abgeholt von dem her.
Das freut mich, Fabio. Ja, guckt das freut mich. Ja, mal gucken. Was als nächstes dann vielleicht einen großen Film auf dich wartet, den du erleben kannst. Da bin ich gespannt.
Es wird kein Blut-Ejakulat sein, um das schon mal vorwegzunehmen.
Finde ich tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht könnt ihr da draußen das auch als Auftrag verstehen und uns ein großen Meilenstein der Horrorfilmgeschichte mal geben, aufgeben, den wir uns angucken, den Fabian vielleicht dann das zum ersten Mal erlebt, ich vielleicht zum zweiten Mal oder zum dritten Mal, wobei ich ja auch sagen muss, ich habe da auch noch ein paar Lücken auch im Horrorbereich, also alles kann man auch einfach gar nicht gesehen haben oder so, dafür gibt es da viel zu viel. Dafür beschäftige ich mich auch viel zu viel mit schlechten Horrorfilmen, wie eben Madhouse oder Blair Witch 2.
Und mit deiner nebenberuflichen Dämonologie.
Genau, also man braucht ja auch Stoff, um eventuell selber mal einen richtig guten Film, Drehbuch zu schreiben, was auch mal an der Realität einfach da dran ist. So, ne? Also wir erleben ja hier Ghouls ohne Nase und so und die auf ein Pferd reiten durch die Apokalypse, wo ich sage, geht nicht.
Da hört es dann auf.
Genau, da hört es dann auf. Also, Nenad, du und dein Fallout. Naja. Nein, aber schreibt uns gerne. Auf Instagram gebt uns gerne einen Filmtipp oder so. Ich hätte ja sonst da, aber den müssten wir dann alle vier gucken. American Werewolf hatte ich euch geschickt, ne? Glaube ich.
Ach, stimmt, das wäre ja auch
nochmal so.
Ja, ja.
Das könnte man da vielleicht auch nochmal machen, wo dann Kit und Nenad auch mal in einer Film im Fokus oder sowas zusammenkommen. Aber mal gucken. Irgendwie langweilig wird es, glaube ich, nicht. Es gibt noch genug Filme in diesem Segment, wie wir eingangs ja schon gesagt haben. Nicht wahr?
Wir sind für fast alles offen.
Ja, für fast alles. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Gibt so ein paar Filme, die würde ich auch nicht gucken wollen und besprechen wollen. Und manche bedarf man auch gar nicht besprechen. Aber dazu gerne mal ein anderes Mal.
Irgendwann Van Helsing.
Das kriegen wir auch noch unter.
In der großen Werwolf-Folge dann.
Hat Van Helsing Werwölfe getötet? Oder Vampire? Ja. Der hat doch Vampire getötet.
Ja, in dem, also in dem Van Helsing-Film mit Hugh Jackman beides.
Ach, beides da.
Ah, ja, ja, okay. Ja, die machen keine halben Sachen.
Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht wäre das durchaus angebracht, beide Filme zu besprechen, das stimmt.
Und ist ja quasi auch irgendwo die gedankliche Fortsetzung von der Underworld-Reihe.
Also ja, nur gedanklich, ne? Weil qualitativ kommt der Film da nicht an die guten Underworld-Teile ran. Aber
ja, das kann gut sein, ich weiß es nicht mehr.
Werden wir sehen. Wir werden auch Van Helsing bestimmt das ein oder, nicht das ein oder andere Mal, sondern einmal erstmal wieder sehen und dann mal gucken, was dann passiert. Nein, Fabian, vielen Dank. Ihr da draußen, schreibt uns, gebt uns gerne irgendwie Filme mit auf den Weg, die wir uns angucken können. Wir sind da sehr dankbar für. Manchmal fehlt uns dann so doch dieser kleine Arschtritt, sage ich es jetzt einfach mal, um zu sagen, ja doch, jetzt lasst uns doch mal den auf die Liste packen und den gucken wir uns an. Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich habe schon gesagt, danke Fabian, dass du wieder mit mir hier warst und ich verabschiede mich und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.
Tschüssi.